Fips ist eine Produktion des Freien Radio Köppingen e.V. Wir sind zu empfangen im Landkreis Köppingen auf 89.0, im Kabel auf 99.2 und weltweit im Internet unter radiofips.de. Verantwortlich für den Inhalt der einzelnen Sendungen sind die jeweiligen Redakteure und Moderatoren. Fips. Das Radio lebt.
Autoren schreiben Bücher. Bücher werden gelesen. Autoren lesen ihre Bücher. Auf der Radio Fips Lesebühne. Eine Sendung in Zusammenarbeit mit dem Manuela Kienzel Verlag.
Hier ist Radio Fips, die Lesebühne. Heute mit Willi Hüll. Die drei Urnen von Burg Katzenstein. Mein Name ist Rüdiger Wolf und ich führe Sie durch die Sendung. Herr Hüll, sagen Sie uns ein bisschen was über sich und vielleicht auch, wie Sie gerade zum Schreiben gekommen sind.
Ja, gerne. Mein Name ist Willi Hüll. Ich komme aus Heidenheim. Ich bin Berufsschullehrer. Ich habe Produktionstechnik studiert und ich unterrichte jetzt an der Berufsschule, an der Technischen Schule in Heidenheim, die Fächer Fertigungstechnik und die allgemeinbildenden Fächer Deutsch, Gemeinschaftskunde und Wirtschaftskunde. Darüber hinaus bin ich noch Trainer und Jugendleiter beim Heidenheimer Sportbund und seit vielen Jahren, darf ich sagen, veranstalte ich Zeltlager, Herbstfreizeiten im Allgäu, Weihnachtsfeiern und erzähle bei diesen Gelegenheiten das, was die Kinder sehr gerne hören wollen, habe ich im Laufe der Jahre herausgefunden, nämlich Gruselgeschichten. Und ich habe die interessante Erfahrung gemacht, dass sich die Kinder eigentlich nach vielen Jahren noch an sehr viele Einzelheiten der Geschichten erinnern können. Sie können mir also die Geschichten fast ganz genau so wiedergeben, wie ich sie damals erzählt habe, obwohl ich persönlich die Geschichten vielleicht so schon vergessen habe. Und ich bin dann irgendwann mal auf die Idee gekommen, auch, das war ein gutes Zureden von den Eltern, ob das nicht möglich wäre, über diese Gruselgeschichten ein Buch zu schreiben. Und ich habe mich dann, letztes Jahr, dazu entschlossen, ein Buch zu schreiben. Das war eine Aktion von einem halben Jahr. Ich habe mich auf die Suche gemacht nach einem Verlag. Ich bin fündig geworden in Göppingen beim Manuela Kinzler Verlag. Ich darf sagen, es war eine sehr gute Zusammenarbeit, die wir gemeinsam veranstaltet haben. Und letztes Jahr im Herbst ist dann das Buch erschienen mit dem Titel Die drei Urnen von Burg Katzenstein. Und das ist eine Sammlung von 20 nicht nur romantischen Gruselgeschichten.
Das Buch kam rechtzeitig kurz vor Halloween raus. Passend der Termin natürlich gewählt. Noch ein Hinweis an die Hörer und auch hier an die Zuhörer. Wenn Sie Fragen an Herrn Hüll haben, dürfen Sie die gerne stellen. Wir werden am Schluss eine kurze Zeitsequenz Zeit haben für Fragen. Hier in der Studio können sie natürlich direkt gestellt werden. Und von außen bitte eine Mail an studio@radiofips.de. Herr Hüll, bekommen wir eine Kostprobe oder mehrere Kostproben von den nicht nur romantischen Gruselgeschichten?
Sehr gerne. Ich habe mir das folgendermaßen vorgestellt. Ich habe bereits erwähnt, ich habe 20 Geschichten. Ich möchte die Geschichten nicht ganz vorlesen, sondern immer nur eine Sequenz daraus. Und ich würde vielleicht ganz am Anfang eine ganz kurze Inhaltsangabe machen, damit jeder ungefähr weiß, um was das geht. Also, ich starte mit meiner ersten Geschichte. Die erste Geschichte, die heißt Die goldene Spieldose. Und in dieser Geschichte geht es um einen älteren Herrn, 87 Jahre alt, der ist verstorben. Er hat ein großes Hobby, nämlich Kunstgegenstände zu sammeln. Und einer dieser Kunstgegenstände war eine goldene Spieldose aus dem Schloss von Versailles, ist in den Wirren der Französischen Revolution verloren gegangen. Sie ist irgendwo mal wieder aufgetaucht und dieser verstorbene Herr, der hat sie irgendwann einmal vor einigen Jahren in einer Auktion gekauft, sündhaft teuer. Und jetzt, nachdem er gestorben ist, hat ihm seine liebe Frau dieses Stück mit in den Sarg gegeben, wohl wissend, dass das sein Lieblingsstück war, an dem er ganz besonders hing. Die Frau war dann so ungeschickt und hat es dann weitererzählt, ihre Nachbarin, die hat es ihrer Freundin erzählt, die hat es ebenfalls weitergegeben, irgendwo irgendwo, irgendwann hat es ein junger Herr aufgefasst, der hat es dann in die Kneipe abends hineingetragen, erzählt es darum. Diese goldene Spieldose, dieses sündhaft teure Stück, wird jetzt am anderen Tag, wenn die Beerdigung stattfindet, im Erdreich vergraben werden. Und jetzt macht sich ein anderer Herr, macht sich jetzt nachts, kurz vor Mitternacht, auf den Weg zum Friedhof, weil er gehört hat, dass der Friedhofswärter ab und zu vergisst, die Friedhofshalle abzuschließen. Tatsächlich, die Friedhofstür ist nicht verschlossen. Er steht dann irgendwann mal mit seiner Taschenlampe vor dem Sarg. Er leuchtet herum und nimmt seinen ganzen Mut zusammen und macht sich jetzt auf die Suche nach dieser goldenen Spieldose im Sarg. Er versucht es auf der einen Seite, ist er nicht besonders erfolgreich, geht um den Sarg herum, probiert es auf der anderen Seite. Dann am Kopfende, da wird es natürlich schon ziemlich gruselig. Irgendwann mal dachte sich ja, vielleicht ist die Alte doch nicht so ungeschickt gewesen und hat das teure Stück da hineingegeben. Dann versucht er es nochmal am Fußende, greift hinein in den Sarg, spürt etwas Hartes, Kaltes, umgreift es mit den Fingern, zieht es heraus und er hat die goldene Spieldose in der Hand. So, jetzt lese ich mal vor. Innerlich jauchzend und triumphierend starrte er lange auf die Kostbarkeit in seiner Hand. Der wunderbare Edelstein in der goldenen Fassung musste ein Saphir sein und der grüne ein Turmalin. So viel erkannte er sogar noch im schwachen Licht der Lampe. Ein Hochgefühl im Herzen ließ ihn für einen Moment sogar völlig vergessen, dass er sich neben dem Toten befand, den er soeben bestohlen hatte. Wie weggewischt schien die Furcht, die ihm noch vor einigen Augenblicken im Nacken saß. Und dann plötzlich erlosch das Licht der Lampe. Von einem Moment auf den anderen. Eine tiefschwarze und unheimliche Finsternis machte sich schlagartig breit. Das Hochgefühl über seine Errungenschaft wich rasch einer drückenden Angst. Und was war jetzt naheliegender, als diese Kammer so schnell wie möglich zu verlassen? Er versuchte durch wiederholtes Ein- und Ausschalten der Lampe doch noch einmal kurz ein letztes Licht aus den verbrauchten Batterien zu locken, aber vergeblich. Sei's drum. Er würde den Rückweg durch Ertasten schon finden. Die unbrauchbare Lampe steckte er in seine Jackentasche und mit der schweren Spieluhr in der linken Hand begab er sich langsam Richtung Tür, ganz langsam, mit kleinen Schritten, die rechte Hand schützend und abwartend nach vorne gestreckt. Mit dieser berührte er dann die Wand. Wo war die Tür? Links oder rechts davon? Er fuhr behutsam mit der Hand nach links, immer weiter, und erreichte die Ecke. Also, das Ganze nochmal nach rechts. Wieder strich er die Wand entlang und nach etwa 3 Metern erreichte er die rechte Ecke. Er wunderte sich. Er hatte in dieser Wand die Tür vermutet. Aber aufgrund der Tatsache, dass er um den Sarg herumgelaufen war, musste er die Orientierung verloren haben. Aber kein Problem. Er unternahm den nächsten Versuch an der nächsten Wand, die sich der rechten Ecke, an die er gestoßen war, anschloss. Wieder glitt seine Hand die Wand entlang und nach etwa 5 Metern stieß er abermals auf eine Ecke. Obwohl unsinnig, ertastete er sich den gleichen Weg an dieser Wand zurück, diesmal etwa 1,5 Meter höher. Nach etwa 2 Metern griff er auf einen Gegenstand an der Wand. Er hielt inne und erfüllte ein Holzkreuz, ein Kruzifix, das er, nachdem er es losgelassen hatte, mit einem leisen Kratzen an der Wand zurückschwang. Und jetzt überkam ihm eine unbeschreibliche Furcht. Er fühlte, obwohl es sehr kühl in diesem Raum war, wie ihm der Schweiß auf einmal an den Händen und im Gesicht stand. Nur ruhig, ganz ruhig, versuchte er sich selbst Mut zu machen, schluckte und überlegte, wie er seine Bemühungen fortsetzen sollte. Es sollte eigentlich nur die Wand gegenüber sein. Er wendete sich um 180 Grad, und machte einen Schritt nach vorne. Abrupt wurde er gestoppt, als er unvermittelt auf den Sarg auflief. Erschrocken hielt er wieder inne und tastete mit der freien Hand die Außenwände des Sarges ab. Er hörte sich schwer atmen. Langsam ging er um den Sarg herum und ertastete abermals die Wand. Also, hier musste die Tür sein. Langsam glitt er mit der Hand an der Wand entlang, nach links. Noch weiter, noch weiter. War das möglich? Noch weiter? Er war doch schon mindestens 3 Meter nach links gelaufen. Er ging noch weiter und hielt wieder abrupt an. Er hatte ein Geräusch gehört. Er wartete lange und hörte in das Dunkel hinein. Mit der rechten Hand an die Wand gelehnt, in der linken Hand die gestohlene Spieluhr, die immer schwerer wurde. Nichts. Es war mucksmäuschenstill. Dann versuchte er es wieder in die andere Richtung. Diesmal die Hand weiter oben und stieß abermals auf etwas, das an der Wand hing. Und abermals untersuchte er durch Abtasten den Gegenstand und stellte fest, dass es ein weiteres Kruzifix war. Oder dasselbe, das er vor einer Minute berührt hatte? Um Himmels Willen, was ist hier los? Fragte er sich verzweifelt. Er streifte wiederum mit der freien Hand die Wand entlang und blieb abermals ruckartig stehen. Schon wieder dieses Geräusch. »Wer ist da?« fragte er mit zittriger, brüchiger Stimme. Stille. Unerträgliche Stille. Eine Wand hatte er noch nicht abgetastet, und das war die Wand, die sich links im rechten Winkel zu dieser Wand befinden musste. Oder doch rechts. Und wieder ging er, die rechte Hand vor sich ausgestreckt, ganz langsam in die Richtung, von der er hoffte, dass es die richtige war. Wieder stieß es seine Finger an die Wand und erfüllte den glatten Verputz. Wieder streifte er langsam in eine Richtung. Dann entdeckte er ein Loch in der Wand. Ein großes quadratisches Loch, das sich etwa in 50 Zentimeter Höhe über den Fußboden befand. Was konnte das sein? Hatte das irgendetwas mit der Tür zu tun? Er tastete alles um dieses Loch herum und führte schließlich seine Hand tief hinein, um dem Sinn dieser Öffnung auf die Spur zu kommen. Plötzlich ergriff er eine Hand, eine weiche, kalte Hand, die sich auch zu bewegen schien. Blitzschnell zog er seine Hand mit einem halb erstickten Schrei zurück und wandte sich mit einem Riesensatz von der Wand ab. Und abermals wurde er hart und schmerzhaft gestoppt, diesmal von einem großen Eisengerüst. Irgendwie stieß er sehr schmerzhaft mit seinem Kopf gegen die Eisenstangen. Der Aufprall war so heftig, dass er fast das Gerüst umgeworfen hätte. Und in seinem Schrecken entglitt ihm die Spieluhr aus der schweißfeuchten Hand und fiel unerträglich laut scheppernd auf den Boden. Starr vor Schreck vernahm er regungslos einige Sekunden lang die dreistimmige, liebliche Melodie, die die Spieluhr jetzt ein paar Takte lang spielte. Dann bückte er sich vorsichtig und begann auf den eiskalten Fliesen nach der Spieldose zu suchen. Und dann spürte er mit einem unbeschreiblichen Entsetzen, wie irgendwer oder irgendetwas ihn am Nacken stark nach unten drückte. Er griff instinktiv nach hinten, um diesen Griff abzuwehren. Aber da war nichts. Er hörte sich selber laut atmen und fast schon jammern. Auf Händen und Beinen krabbelte er nun vorwärts und stieß auf die Spieldose. Dieses verfluchte Ding. Er war nie abergläubisch gewesen und dennoch, dieses gestohlene Ding war jetzt eine Erklärung für seine grauenhafte Lage, für die er mit seinem vernünftigen Verstand keine Erklärung fand. Er musste sie in den Sarg zurücklegen. So würde er vielleicht wieder herauskommen aus dieser entsetzlichen Situation, aus dieser Kammer für Verstorbene, in der er einen Diebstahl begangen hatte.
Ja, das ist die Geschichte, die goldene Spieldose. Jetzt auf der Seite 17. Für alle, die es interessiert, können da dann weiterlesen, wenn sie das Buch haben. Ich würde dann sehr gern zur nächsten Geschichte übergehen. Und das wäre die Geschichte Halloween Party. Herr Wolf, Sie haben mir gerade erwähnt, es kam rechtzeitig zu Halloween und da sehr passend war natürlich die Geschichte Halloween Party. Um was geht's bei der Geschichte? Ein paar junge Damen kommen auf die Idee, dass sie dieses Jahr Halloween ein bisschen anders feiern wollen. Nicht wie die letzten Jahre auf dieser albernen Halloween-Party mit dem Geisterkostüm, mit dem schwarzen Lippenstift. Nein, Franziska, eine der jungen Damen aus dieser Gruppe, hat ein Buch gefunden aus dem Nachlass der Großeltern. Lateinische Verse, Kupferstiche drinnen. Und das Buch muss etwas Besonderes sein, weil ihre Großeltern und ihre Eltern haben sie eindringlich davor gewarnt. Warum? Mit diesem Buch sei es möglich, dass man Geister beschwören könnte und mit den Verstorbenen kommunizieren. Ja, und jetzt kommt sie auf die, wir könnten doch heute Abend einmal die Halloween-Party im Wald feiern, in einer alten, verlassenen Hütte. Da ist ein Tisch drin, da sind Stühle drin. Und da machen wir eine sogenannte spiritistische Sitzung, eine Seance. Da sitzt man herum, nimmt sich an den Händen, eine Kerze brennt in der Mitte. Und sie, die Franziska, liest dann aus diesem Buch vor, diese lateinische Verse. Und dann warten wir mal ab, was passiert, sagen sie sich. Also gesagt, getan, die ganzen, alle Mädchen, also sprich nur noch die Hälfte, die mutigsten der Mädchen, die gehen jetzt dann abends in den Wald, 8 Uhr. Es kommen noch zwei Jungs mit, die sie unterwegs treffen. Sie machen sich auf den Weg zu der Hütte. Da machen sie das genauso, so wie man früher diese spiritistischen Sitzungen gemacht hat. Man greift sich an die Hand, zündet die Kerze an und diese Franziska beginnt jetzt zu lesen. Was passiert? Was die Jungs erwartet haben, eigentlich nichts. Sie blättert weiter, passiert immer noch nichts. Ja, und irgendwann mal merkt die Franziska selber, na, was ist denn das jetzt hier für eine Aktion? Jetzt versucht sie mit fadenscheinigen Erklärungen irgendwie den Abend zu retten. Also wir haben es wenigstens versucht, während der andere der Mut verließ, sind wir hierher gekommen und wollten die Geister herausfordern. So, und jetzt lese ich weiter. Mit einem demonstrativ zufriedenen Gesichtsausdruck blätterte sie noch ein paar Seiten weiter und begann noch einmal laut zu lesen. Diesmal übertrieben betont langsam und gespielt mysteriös. Ohne die Worte richtig zu verstehen, geschweige denn sich über den Sinn und die Folgen der folgenden Sätze im Klaren zu sein. Audis eam ibi longa plalicum oblitus sedibi autim vocem auditero und so weiter. Das plötzliche, wilde Aufflackern der Kerze unterbrach die eindringliche Stimme von Franziska. Dann bebte der Boden leicht unter den Stühlen der Sitzenden und ein leises Donnergrollen war zu hören. Angsterfüllt und erschrocken ließ sie die Hände los und sie starrten sich an. »Was war das?« fragte Denise und alle blickten auf Franziska. Diese wirkte nun zum ersten Mal ebenfalls verstört und wusste nicht so recht, ob sie dies als Erfolg werten oder wie alle anderen auch Angst haben sollte. Mit fadenscheinigen Erläuterungen versuchte sie, das Phänomen dahingehend zu erklären, dass man eventuell tatsächlich einen Kontakt nach drüben hergestellt haben könnte. Dann entdeckte Denise, dass mit Charlotte irgendetwas nicht stimmte. »Charlotte, was ist los mit dir?« fragte sie ängstlich. Diese saß da, den Kopf zur Seite geneigt, den Mund leicht geöffnet und den Blick mit weit aufgerissenen Augen auffallend starr auf die Tischoberfläche gerichtet. Alle warteten, und auch als Franziska die Frage wiederholte, kam keine Antwort. Vorsichtig berührte nun Denise die unbeweglich dasitzende Charlotte und versuchte erneut, auf sie einzuwirken. Langsam machte sich Angst unter den Mädchen breit. Noch einmal versuchten sie, auf Charlotte einzureden und sie zum Aufwachen zu bringen. Die beiden Jungen in der Ecke, immer noch mit den Motorradhelmen in der Hand, schauten wortlos zu und waren auch hier mit der Frage völlig überfordert, ob dies nun wirklich sei oder die Mädchen den beiden nur ein vorher abgesprochenes Theater vorspielten. Plötzlich begann Charlotte ganz langsam und in einem ganz seltsamen Ton zu reden. Viele sind gestorben. Es war ein kalter Winter. Es ist jetzt ganz still. Ganz still. Eine Schockstarre machte sich unter den Mädchen breit. Mit weit aufgerissenen Augen und regungslos starrten sie ihre plötzlich völlig veränderte Freundin an. Wieder begann Charlotte vor sich hinzureden. Viele sind tot. Es war ein kalter Winter. Es war Franziska, der auf die Idee kam, Charlotte nun eine völlig andere Frage zu stellen. »Wer bist du?« fragte sie langsam und ruhig. »Wie ist dein Name?« Alle blickten völlig verständnislos abwechselnd zu Franziska und Charlotte. »Wer bist du?« wiederholte Franziska.
langes Schweigen. Dann plötzlich hob Charlotte leicht den Kopf und blickte sich suchend im Raum um. Ihre Unterlippe zitterte leicht. »Anna, ich heiße Anna, Anna Wagenbrecht. Wie alt bist du?« Wieder eine lange Pause. 12. Ich bin 12 Jahre alt.« Völlig fassungslos starrten alle Mädchen auf Charlotte, die vorgab, jemand anderes zu sein. Und niemand vermutete von den Mädchen, dass sie nur etwas vorspielen könnte. Dazu war sie gar nicht der Typ. Außerdem war ihr von Beginn an ihr Unbehagen bei der ganzen Sache anzumerken. Hinzu kam, dass Charlotte in einer völlig fremd anmutenden Stimme und in einem ganz seltsamen und unbekannten Dialekt sprach. Wieder war es Franziska, die, einer Ahnung folgend, die nächste kluge Frage stellte. »Welches Jahr haben wir? In welchem Jahr leben wir?« 1746, war die Antwort aus Charlottes Mund. Während die anderen Mädchen dasaßen und ihnen die Angst in ihren Gesichtern geschrieben stand, war es bei Franziska nicht auszumachen, ob sie den Triumph genoss oder inzwischen auch überlegte, ob sie nicht schon zu weit gegangen war. Angespannt fuhr sie fort, weitere Fragen zu stellen. »Welches genaue Datum haben wir heute?« »Es ist Frühling. Die Sonne scheint«, war die Antwort. »Gehst du noch zur Schule?« Längere Pause. Dann sagte sie einen Satz, der alle Anwesenden in der Hütte für einen kurzen Moment den nächsten Schock versetzte. »Nein, ich bin gestern gestorben.« Wieder eine lange Pause. »Und wo bist du jetzt gerade?« »Ich bin im Friedhof. Ich sehe meinen Körper, meinen toten Körper. Ich liege auf der Bahre. Meine Eltern sind auch schon gestorben.« Ganz langsam und vorsichtig fragte Franziska weiter. »Und woran bist du gestorben?« »Woran bist du gestorben?« »Ich bin verhungert. Viele Kinder sind in diesem Winter verhungert. Maria, Adelheid, Magdalena, Ursel, Michael, Konrad, viele sind gestorben.« Dann drehte sie langsam ihren Kopf, betrachtete eindringlich die Gesichter der Mädchen, eine nach der anderen. Dann blickte sie für einen kurzen Moment auf die beiden Jungs in der Ecke. Die Art, so zu handeln, und dieser seltsame Blick waren derart ungewöhnlich für Charlotte, dass niemand auf die Idee kam, dass sie hier ein Theater vorführte. Vielmehr wurde die Angst bei allen Anwesenden im Raum durch den unheimlichen und gespenstischen Blick und die mysteriöse Stimme der Freundin, die nicht mehr sie selbst war, noch weiter verstärkt. Dann sagte sie den schockierenden Satz, der allen restlichen Anwesenden in der Hütte das Blut in den Adern gefrieren ließ. »Zwei werden sterben in dieser Nacht.« Allen stockte der Atem. Dann wiederholte sie den Satz ganz langsam und eindringlich. »Zwei werden sterben in dieser Nacht.« Jetzt war auch Franziska der Schrecken anzusehen. Wie alle anderen sah sie regungslos da, mit weit aufgerissenen Augen. Plötzlich ging ein Ruck durch Charlotte, als ob sie jemand angestoßen hätte. Wie benommen schüttelte sie den Kopf und begann für ein paar Momente schnell zu atmen. Dann blickte sie völlig verstört im Raum herum. »Charlotte, bist du okay?« fragte eine der Damen am Tisch. »Was ist passiert?« fragte die völlig verstörte Charlotte in ihrer gewohnten Stimme. Entsetzt mussten die Freundinnen feststellen, dass sich Charlotte an nichts mehr erinnern konnte, was vor einigen Augenblicken geschehen war. »Warum hast du das gesagt? Wer wird heute Nacht sterben?« fragte Denise. Völlig verständnislos schüttelte Charlotte nur den Kopf und begann fast zu weinen. Langsam und für alle überzeugend wiederholte sie ein weiteres Mal, dass sie nicht wüsste, wovon sie redeten, und gab ehrlich zu, dass sie sehr große Angst hätte und nach Hause wolle. Auch Franziska hält die Zeit nun für gekommen, keine weiteren Versuche, jedweder dunkler, mystischer Aktivitäten mehr zu unternehmen und schloss sich der allgemeinen Meinung an, zügig den Heimweg anzutreten. Auffallend schnell erhoben sich alle Anwesenden und begannen sich nach draußen. Auffallend war für die Mädchen auch, dass sich die beiden jungen Männer wortlos dem Aufbruch angeschlossen hatten. Für alle ein Zeichen, dass auch denen die Vorkommnisse in der Hütte nicht mehr ganz geheuer waren und ihnen jetzt gehörig der Schock in die Glieder gefahren war. Vor der Hütte warteten die Ersten einen Moment, bis alle versammelt waren. Wortlos trat die Gruppe mit Hilfe der eingeschalteten Taschenlampen den Rückweg an. Nach etwa 30 Metern wurde Franziska langsamer und nachdenklich, um dann gänzlich anzuhalten. »Was ist los? Warum bleibst du stehen?« fragte jemand ungeduldig. »Ich habe das Buch vergessen«, sagte sie zögernd. Wortlos betrachteten alle Franziska und warteten ab, was sie nun anhand dieses Umstandes zu tun gedachte. »Ich muss zurück das Buch holen«, sagte sie und wartete ab. Nachdem niemand auch nur eine Andeutung machte, mitzugehen, setzte sie sich allein langsam in Bewegung und ging zurück. Diesmal war es weniger eine Mutprobe, die sie sich oder den anderen beweisen musste. Diesmal trieb sie ein äußerst unruhiges und beklemmendes Gefühl an und die Überzeugung, dass sie dieses Buch hier nicht zurücklassen durfte.
Hier ist Radio Fips, die Lesebühne. Heute mit Willi Hüll, die drei Urnen von Burg Katzenstein. Hier ist Radio Fips, die Lesebühne. Heute mit Willi Hüll, die drei Urnen von Burg Katzenstein. 20 nicht nur romantische Gruselgeschichten. Herr Hüll, Sie sind ja auch Vorsitzender des Astronomievereins in Heidenheim. In Ihrem Vorwort bringen Sie die Wissenschaft mit Ihren Geschichten in Verbindung und deuten darauf hin, dass es nicht gänzlich ausgeschlossen sei, dass diese Geschichten auch wahr sein könnten. Was wollen Sie damit sagen?
Ja, das ist allerdings richtig. Wenn man sich überlegt, wenn man sich die ganz moderne Physik anschaut, also das bedeutet die zwei großen Pfeiler im 20. Jahrhundert, das ist von Albert Einstein die Relativitätstheorie und dann die Quantentheorie von vielen Physikern, die von vielen Physikern im Laufe über Jahrzehnte entwickelt wurde. Da stellen wir fest, dass mit unserer Wirklichkeit, so wie wir uns die Wirklichkeit, unsere Welt, das Universum vorstellen, dass da irgendetwas nicht stimmen kann. Beispielsweise nehmen wir mal die Quantenphysik. Die Quantenphysik untersucht die Quantenelemente, das sind die Neutronen, Protonen, Elektronen, die Eigenschaften dieser Quantenelemente. Und wir stellen fest, dass sie eigentlich, da gibt es einen Versuch, das ist der Doppelspaltversuch, dass sie eigentlich keine Materie mehr in diesem Sinne sind, wie wir uns die Materie vorstellen, sondern das sind eigentlich nur noch Wellen, das da übrig bleibt. Dann, wenn man sich vorstellt, Albert Einstein hat 1916 die allgemeine Relativitätstheorie veröffentlicht, ein unglaubliches Werk, für das er mindestens 5 Nobelpreise gewonnen hätte, wenn man sie jetzt direkt beweisen könnte. Und diese allgemeine Relativitätstheorie, die hat vorausgesagt, dass schwarze Löcher existieren könnten, beispielsweise. Schwarze Löcher ist ja inzwischen eine anerkannte Tatsache bei den Physikern. Das bedeutet, ich habe eine extrem hohe Masse mit einer extrem hohen Gravitation. Und da gibt es eine Gravitationsgrenze um diese Singularität, um dieses schwarze Loch herum. Und das ist der Ereignishorizont. Und der ist so definiert, dass die Fluchtgeschwindigkeit 300.000 Kilometer pro Sekunde sind. So, warum erzähle ich das so genau? Wenn sich ein Astronaut jetzt mit einem Raumschiff diesem Ereignishorizont nähert, dann wäre die Fluchtgeschwindigkeit, die er bräuchte, um wieder davon zu fliegen, die wird dann immer größer. Sobald er den Ereignishorizont erreicht hat, dann hat er genau die Lichtgeschwindigkeit als Fluchtgeschwindigkeit. Und das bedeutet,
da kommt er nicht mehr weg, weil da ist die Anziehungskraft so hoch, dass nicht einmal mehr Licht herauskommt. Und jetzt sieht es so aus, an diesem Ereignishorizont bleiben jetzt auch Raum und Zeit stehen. Das bedeutet, die Struktur von unserer Wirklichkeit, wir haben einen Raum und da drin befindet sich die Materie, die löst sich hier auf, das stürzt jetzt alles zusammen. Also da drinnen passieren jetzt Dinge, die wir mit unserer Physik nicht mehr erklären können. Wissenschaftler sagen, wir bräuchten jetzt eine neue Physik, um das erklären zu können. So, um die Quantentheorie deuten zu können, erfinden jetzt die Wissenschaftler Paralleluniversen. Dann gibt es die verschränkten Teilchen, die besagen, dass alle Teilchen miteinander im gesamten Universum so miteinander verschränkt sind, also sie wirken aufeinander instantan, als ob sie seit dem Urknall nie getrennt worden wäre. So und so weiter und so fort. Das sind jetzt natürlich Dinge, die sind also nicht nur seltsam, die sind sogar, ich zitiere jetzt mal viele Wissenschaftler, die sind gruselig, die sind angsterregend, sagen manche sogar. Ich finde, das ist eigentlich genauso gespenstisch wie Gruselgeschichten, so wie wir sie können. Und wenn man jetzt einige Geschichten von mir nimmt, dann könnte man jetzt physikalische, theoretische Erklärungen dafür finden. Das findet jetzt in Paralleluniversen statt, beziehungsweise in einem schwarzen Loch sind Raum und Zeit so gekrümmt, dass sich die Dimensionen, Länge, Breite, Höhe und die Zeit sich auflösen, dass sie jetzt ganz neue Dimensionen brauchen. Also das bedeutet, ich finde das genauso gruselig oder faszinierend, je nachdem, aus welchem Blickwinkel, dass man das betrachtet, wie diese Geistergeschichten.
Dann freuen wir uns auf eine weitere Kostprobe.
So, ich hätte jetzt hier die Geschichte Lara. Die möchte ich ganz vorlesen. Im Gegensatz zu den anderen, da habe ich jetzt nur Auszüge zum Besten gebracht. Hanna, mit wem redest du denn schon wieder? Fragte die Mutter ihre sechsjährige Tochter, als sie in das Kinderzimmer kam. Mit dem Mädchen, das hier in meinem Zimmer wohnt. Welches Mädchen? Ich sehe niemanden. Jetzt ist sie wieder weg, sagte Hanna. Besorgt sah Isabel Burger ihre Tochter an, die unbeirrt mit ihren Puppen weiterspielte. Ich mache mir allmählich Sorgen, erklärte Isabel am Abend ihrem Mann ihre zunehmende Angst über das seltsame Verhalten ihrer Tochter. Vor 2 Wochen hat sie damit angefangen. Ich dachte zuerst, dass sie das Ganze nur geträumt hat und es wieder vergessen würde. Meinst du nicht, dass das normal ist in diesem Alter? Entgegnete ihr Mann. Kinder haben eine rege Fantasie. Wenn sie keine Spielgefährten haben, erfinden sie diese. Machen Sie sich keine Sorgen, versuchte Dr. Bender, Isabel zu beruhigen und bestätigte die Theorie ihres Mannes. Kinder in diesem Alter können zwischen Einbildung und Realität noch nicht unterscheiden. Ihre erfundenen Gefährten sind für sie so real wie eine Person aus Fleisch und Blut. Dieses Phänomen ist nicht selten in diesem Alter und verliert sich mit den Jahren. Isabel konnte nicht wirklich mit den Erklärungen des Kinderpsychologen zufrieden sein. Zumal sie inzwischen Dinge von ihrer Tochter erfuhr, die diese eigentlich gar nicht wissen konnte. Am Morgen hatte sie ihr erzählt, dass ihre imaginäre Spielkameradin erzählt hätte, dass der Stoffpapagei in ihrem Zimmer aus Mallorca stammen würde. Isabella war äußerst überrascht, weil sie dies selber nicht mehr gewusst hatte. Aber das war wirklich wahr. Diesen großen, bunten Papagei hatte sie aus ihrem ersten Urlaub im Alter von 20 Jahren aus Mallorca mitgebracht. Hat sie dies irgendwann einmal ihrer Tochter erzählt? Erzähl doch bitte mehr von deiner neuen Freundin, Hanna, sagte der Vater beim Abendessen. Sie ist jeden Abend bei mir und sie ist ganz nett. Woher kommt sie denn? Wollte ihre Mutter jetzt wissen. Sie kommt von nirgendwoher. Sie wohnt hier. Hanna, wir können sie aber nicht sehen. Kann es sein, dass du dir das alles nur einbildest? Sie existiert nicht wirklich, sonst würden wir sie doch sehen. Hanna überlegte eine Weile. Sie kennt euch, sagte Hanna plötzlich, und beide Eltern schauten stumm auf ihre Tochter. Sie weiß, dass du Isabel heißt, und sie weiß, dass du Jens heißt. Kannst du uns dann deine Kameradin einmal vorstellen? Fuhr der Vater mit einer gut gelaunten Stimme fort. Isabel schaute ihren Mann verwundert an. Sie hatte keine Ahnung, was er damit bezwecken wollte. »Vielleicht ein andermal, heute nicht«, sagte Hanna. »Und warum nicht heute?« wollte Isabel jetzt dennoch wissen. Sie sagte, dass Sie heute sehr traurig seid. Und warum sollen wir traurig sein? Weil heute Morgen Großvater Albert gestorben ist. Isabel und Jens schauten sich lange an und vermieden es, weitere Fragen zu stellen. Hanna fuhr gut gelaunt fort. Aber ich habe ihr gesagt, dass das nicht stimmen kann, sonst würdet ihr das doch auch wissen. Während Jens eine halbe Stunde später vor dem Fernseher saß und ein Fußballspiel ansah, grübelte Isabel, mit dem Bügeleisen beschäftigt, über die unheimlichen Worte ihrer Tochter beim Abendbrot. Sie zuckte zusammen, als plötzlich das Telefon klingelte. Stumm und kreidebleich im Gesicht hörte sie ihre Schwester, die erklärte, dass man vor einer halben Stunde ihren Vater in seiner Wohnung im fernen Duisburg gefunden hätte. Er hatte einen Herzinfarkt erlitten und jegliche Hilfe kam für ihn zu spät. Wortlos saßen Isabel und Jens vor dem ausgeschalteten Fernsehgerät. Zu dem Schock der schlimmen Nachricht kam auch noch das unerklärliche Mysterium, dass ihre Tochter das schreckliche Ereignis voraussagen konnte. »Hanna, hast du heute wieder mit diesem Mädchen gespielt?« wollte der Vater einen Tag später wissen, während die Mutter immer noch mit dem Packen für die Reise in ihre Firma Heimatort beschäftigt war. Die Stimme des Vaters war jetzt wesentlich ernster. Vielleicht wegen dem Tod von Großvater Albert, vermutete Hanna. »Ja, heute Morgen«, meinte Hanna. »Was habt ihr denn gemacht?« wollte er dann wissen. Die Mutter hörte kurz mit dem Packen auf und wartete auf die Antwort von Hanna. »Zuerst haben wir mit den Puppen gespielt. Dann wollte ich nicht mehr. Ich habe ihr gesagt, dass ich traurig bin, weil Opa Albert nicht mehr lebt«, sagte Hanna. »Woher kommt sie denn, deine Freundin?« fragte ihr Vater wieder. »Sie sagt, sie wohnt hier.« »Und wie lange wohnt sie schon hier?« »Sie sagte, so lange wie wir hier wohnen.« Eine Woche später wurden die Eltern nachts von Weinen und wildem Diskutieren im Kinderzimmer nebenan geweckt. Jens schaute auf die Uhr. Es war 2:30. Beide standen auf und gingen leise ins Zimmer nebenan. »Hanna, was ist denn los? Warum schläfst du denn nicht?« fragte die Mutter müde. »Lara hat mich geweckt. Sie hat gesagt, dass sie mit dem Puppenhaus spielen will. Sie hat gesagt, dass meine Spielsachen auch ihr gehören, aber das stimmt nicht. Das Puppenhaus gehört mir ganz allein.« »Lara?« fragte die Mutter erschrocken. »Wer ist Lara? Das wisst ihr doch. Das ist das Mädchen, das bei uns wohnt.« Beide Eltern wurden gleichzeitig kalkweiß im Gesicht und schauten sich mit großen Augen entsetzt an. Sie brauchten sehr lange, bis sie wieder etwas sagen konnten. »Schlaf jetzt, mein Schatz«, sagte schließlich der Vater. Sie warteten am Bett, bis Hanna wieder eingeschlafen war. Die Eltern taten in dieser Nacht kein Auge mehr zu. Müde kam Jens Burger am nächsten Tag gegen 19 Uhr von der Arbeit heim. Die Mutter öffnete ihm die Tür und nahm ihm den Mantel ab. Nach einer kurzen Nacht und einem langen Arbeitstag setzte er sich erschöpft an den Tisch. Auch Isabel setzte sich und sah wiederum verstört ihren Mann an. Die Eltern waren auffallend still, so still, dass sogar Hanna mit ihrem kindlichen Spürsinn Verdacht schöpfte. Irgendetwas war jetzt anders. Irgendetwas stimmte nicht mehr. »Was habt ihr denn? Warum seid ihr so ruhig?« fragte sie beunruhigt und schaute abwartend ihre Eltern an. »Ist schon gut, Hanna. Dein Vater ist sehr müde von der Arbeit«, meinte Isabel freundlich. »Iss weiter, dein Püree wird kalt«, sagte sie, lächelte verkrampft und streichelte sanft über die blonden Haare des Kindes. »Hast du heute mit Lara gespielt?«, fragte der Vater nach ein paar Minuten. Isabel starrte erst erschrocken auf ihren Mann, dann auf ihre Tochter, um die Antwort abzuwarten. »Ja«, sagte Hanna, »sie wartet in meinem Zimmer auf mich. Nach dem Abendbrot wollen wir wieder mit den Puppen spielen.« Wieder sahen sich beide Eltern bestürzt an. Immer wieder trafen die kindlichen Auskünfte der unbekümmerten Tochter die beiden Eltern wie Hammerschläge. »Sie sind immer noch besorgt wegen ihres Kindes?«, fragte Kinderpsychologe Dr. Bender, der eine Woche später den Eltern in seiner Praxis wieder gegenüber saß. Isabel und Jens sahen auffallend müde und abgespannt aus. Ihre Illusion hält unvermindert an, begann Jensburger. Hinzu kommt, dass wir festgestellt haben, dass es sich hierbei um ein ganz außergewöhnliches Phänomen handelt, für das wir keine Erklärung finden. Wir sind inzwischen auch davon überzeugt, dass es sich nicht nur um eine Einbildung handelt. Dr. Bender war neugierig geworden. Von Beginn an war uns diese ganze Sache unheimlich und rätselhaft. Diese imaginäre Spielfreundin weiß von Dingen über unsere Familie, die sie eigentlich gar nicht wissen kann. Und als uns unsere Tochter den Namen ihrer Freundin sagte, hatten wir plötzlich eine Erklärung, die allerdings tief im Übernatürlichen verwurzelt ist. Die Sache ist derart gespenstisch, dass sich uns die Haare sträuben, wenn wir nur daran denken. Sie sagte uns, dass ihre Spielkameradin Lara heißt. Dr. Bender wartete eine Weile mit höchster Aufmerksamkeit und Anspannung. Er ahnte, dass jetzt eine weitere Erklärung kommen musste, die auch ihm die Sprache verschlagen würde. Lara haben wir die Zwillingsschwester unserer Hanna getauft, die unmittelbar nach ihrer Geburt gestorben ist, erklärte Jensburger langsam und leise. Wir sind uns zu 100% sicher, dass wir sie nie erwähnt haben.
Herr Hüll, wo holen Sie sich Ihre Anregungen her? Welche Filme, welche Romane haben Sie zu Hause? Was lesen Sie?
Ja, grundsätzlich muss ich sagen, ich glaube, ich habe das in meiner DNA drinnen. Seit ich klein bin, habe ich mich für dieses Genre interessiert. Ich habe große Filme gesehen, auch versteckt zu Hause, die der Vater eigentlich liebend gern ausgeschaltet hat, wenn er dahinter gekommen ist. Ich habe Gruselgeschichten gehört im Lagerfeuer. Und ich fand es so faszinierend, dass ich das ganz einfach weitermachen musste. Außerdem verfüge ich eigentlich über eine große Sammlung über DVDs, von denen ich allerdings sagen muss, dass 90% eigentlich ungeeignet sind, schlecht gemacht. Wenn einem Regisseur nichts Gutes mehr einfällt, dann muss er irgendwie mit Musik trumpfen, dann muss irgendwie eine spannende Musik kommen. Oder Gruselgeschichten oder irgendwie welche Gesichter von Masken, die man sich irgendwie vor Halloween in jedem Kaufhaus kaufen kann. Das ist ja nicht mehr gruselig. Also ich denke, der Grusel-Effekt muss tiefsinnig sein, irgendwie so. Na, wie soll ich denn das beschreiben? Das muss jetzt aus der Situation selber herauskommen. Also es gibt natürlich sehr gute Gruselfilme, die ich jedem weiterempfehlen würde. Das sind die bekannten. Ich fange jetzt mal an. Der Exorzist in den 70er Jahren. Dann Das Omen, Shining, wunderbar gespielt von Jack Nicholson. Dann auch modernere Filme wie beispielsweise The Others begeistern mich. Und ich muss dazu sagen, ich habe diese Filme mindestens 10, 15 Mal gesehen. Weil mich jetzt nicht nur also der Schockeffekt interessiert, sondern auch, wie die Filme gemacht wurden und so weiter. Und vielleicht hole ich mir auch da meine Inspiration. Die Frage von einem Zuhörer im Raum.
Also im Prinzip die feine Abgrenzung zwischen Grusel und Horror.
Ja, wenn man so will. Ja, wobei es natürlich eine Definitionssache jetzt ist.
Was halten Sie von Altklassikern wie Edgar Allan Poe?
Wunderbar geschrieben. Also ein unglaublich guter Schreibstil, an den ich überhaupt nicht hinkomme. Das ist ganz klar. Düster geschrieben, von Anfang bis zum Ende, begeisternd. Aber ich denke, dass ich mich persönlich gruseln muss, da brauche ich dann schon irgendetwas anderes, das noch ein bisschen heftiger ist.
Und von den moderneren Sachen, wie dieser englischen Autorin, Sie wissen auch, wen ich anspiele,
Harry Potter. Joan Rowlings, ja. Ich habe alle 7 Bände gelesen, zwangsweise, weil ich habe sie meiner Tochter vorlesen müssen, abends. Das ging also über 2-3 Jahre. Die Tochter hat dann abends vor dem Bett gesehen und gesagt, komm, es wird Zeit für Harry Potter. Also ich habe alle 7 Bände gelesen. Der erste Band hat mich absolut fasziniert. Ein ganz toller Schreibstil und vor allen Dingen eine ganz super tolle Idee. Mit dem Zauberlehrling, mit der Zauberschule. und die Figuren, die sie da drin erschaffen hat, also ganz hervorragend. Aber ich könnte mich jetzt nicht gruseln. Ich weiß nicht, ob ich persönlich diese Bücher weitergelesen hätte. Der erste Band ist hervorragend, denke ich. Die weiteren sind dem ersten Band angeschlossen, aber jetzt nicht mehr groß überraschend, finde ich. Der fünfte Band mit über 1000 Seiten ging fast schon ein bisschen zu lang. Und in den Filmen kommt das nicht rüber, denke ich, was in den Büchern beschrieben wird. Aber das ist ja ein altbekanntes Phänomen.
Welche Geschichten aus Ihrem Buch möchten Sie noch besonders empfehlen?
Ja, es sind 20 und es sind Geschmackssache. Ich weiß nicht, wem welches Genre gefällt. Ich hätte vielleicht für Wissenschaftler, ich schaue jetzt mal im Inhaltsverzeichnis, ich habe ja vorhin den Bezug zur Wissenschaft erwähnt.
Genau, darum geht's mir.
Da hätte ich beispielsweise der kanadische Einsiedler. Es geht hier um einen Wandersmann, der verirrt sich im Winter in den Wäldern von Kanada, trifft spät nachts in einer Hütte auf einen Mann, auf einen alten Philosoph, der ihm die tollsten Dinge erklärt. Am anderen Morgen stellt er fest, dass der Einsiedler, den er getroffen hat, schon seit 50 Jahren tot ist, weil er sein Grab hinter der Hütte findet. Und da gehe ich dann auf das drauf ein, was ich vorhin beschrieben habe mit Quantentheorie, Relativitätstheorie, der ihn eigentlich davon überzeugen versucht, einen Wissenschaftler im Übrigen, dieser verirrte Wandersmann. Und der Philosoph versucht ihn zu überzeugen, dass diese Wirklichkeit, so wie wir, das, was wir als wirklich empfinden, das, was wir berühren können, was wir in unserem Wachzustand wahrnehmen, unser gesamtes Universum, dass es so eigentlich nicht existiert. Und die Frage, ob das wirklich der Fall ist, kann im Moment weder ein Wissenschaftler noch ein Philosoph beantworten. Aber es ist interessant, diese Erkenntnistheorie geht also wie eine rote Linie durch die gesamte Philosophiegeschichte, von Platon über Descartes, Hume und natürlich der Großmeister Immanuel Kant, Hegel und so weiter. Die haben alle dieses Problem erkannt, lösen konnte es eigentlich keiner. Was hat unsere Wirklichkeit, was hat unsere Auffassung von der Welt mit der tatsächlichen Wirklichkeit zu tun? Was ist wirklich? Und es wäre vielleicht auch noch interessant zu erwähnen, man kennt ja diese Geschichten von den Leuten, die vorübergehend gestorben sind durch einen Unfall, Herzinfarkt oder sowas. Dann sind sie durch einen Reanimationsversuch wieder ins Leben zurückgekommen. Es ist interessant, was die berichten. Na, der Tunnel, dann das helle Licht, was sie sehen, die schöne Musik, der Lebensrückblick und so weiter. Für mich hochinteressant ist die Tatsache, dass manche unabhängig voneinander berichten, dass sie eine Wahrnehmungserweiterung erfahren haben, mit der sie jetzt mehrere Dimensionen erkannt haben. Sie haben gesagt, sie haben jetzt zurückgeblickt und haben gesehen, um Gottes Willen, die Welt, das existiert nicht so, wie wir uns das vorstellen. Es existiert irgendetwas anderes. Also eine Bewusstseinserweiterung, die uns eigentlich sagt, na, über unsere fünf Sinne, was wir wahrnehmen können, über unseren Erkenntnisapparat, beziehungsweise über unsere vier Dimensionen, Länge, Breite, Höhe, in dem unser gesamtes Wesen stattfindet. Es existiert nicht so, wie wir das glauben, dass es existiert. Es existiert irgendetwas darüber hinaus.
Hier ist Radio FIPS, die Lesebühne. Heute hat gelesen Willi Hüll aus seinem Buch Die drei Urnen von Burg Katzenstein, 20 nicht nur romantische Gruselgeschichten, erschienen im Manuela Kiesel Verlag. Das Buch ist im Buchhandel erhältlich. Das Buch ist im Oktober oder im September letzten Jahres erschienen. Ich möchte noch einen kleinen Ausblick geben auf die nächste Lesebühne. Die wird ausnahmsweise nicht im Studio stattfinden. Die nächste Lesebühne findet statt am 13.03. Buchvorstellung von Jo Frühwirth, dem ehemaligen SWR-Redakteur. Dem Glück ein Stück entgegengehen. Bindung, das Tor zur Freiheit. Und stattfinden wird diese Lesung auch wieder live, auf einem Sofa in diesem Fall, und zwar auf der Messe in Göppingen, die zum gleichen Zeitpunkt stattfindet, wo Radio FIPS einen Stand hat, wird dann Jo Frühwirth dort live lesen aus dem Buch Dem Glück ein Stück entgegengehen. Vielen Dank fürs Zuhören.